Ja, heute beginnen wir die neue Predigtreihe, die uns die nächsten Wochen begleiten wird. Nicht von dieser Welt. Xavier Naidoo singt es in diesem Refrain. Sie ist nicht von dieser Welt, die Liebe, die mich am Leben hält. Ohne dich wäre es schlecht um mich bestellt. Und Christen glauben, dass die Liebe, die nicht von dieser Welt ist und die uns am Leben hält, dass es die Liebe von Jesus Christus zu uns ist. Und Jesus Christus ist der Schlüssel zu diesem Leben und Jesus ist der Schlüssel zu dieser Liebe und für alle weiteren Fragen unseres Lebens. Wenn wir ins Jahr 2010 miteinander gehen, ist er unser Ankerplatz. Er ist die Schlüsselfigur. An seiner Person wird sich unser Leben formen, entscheiden. In allen Fragen unserer Beziehung, unseres Berufes, ob wir so Herausforderungen haben, wie Patrick sie uns erzählt hat vom Rauchen, oder wie Helmut sie mit seiner Krankheit und jetzt im Leiden und Sterben erfahren hat, Jesus Christus ist der Schlüssel zu diesem Leben. Und wenn man Jesus kennenlernt und wir wollen so einen Blick durch diese Predigtreihe auf ihn so ein Stück mehr werfen, auf das, was ihn bewegt, dann entdecken wir, dass Jesus Menschen immer wieder total viel Mut gemacht hat. Er ist der, der uns gegenüber Vertrauen entgegenbringt und der uns ermutigt, Vertrauen zu wagen. So was immer 2010 auf uns zukommt, wir haben guten Grund, in der Person von Jesus Christus Vertrauen zu wagen. Und er hat wunderbare Sätze formuliert, die Menschen seit 2000 Jahren begleiten, trösten, unterstützen. Und ein Satz, der verbindet Christen in diesem Jahr weltweit und der ist in der Jahreslosung zusammengefasst. Und mit diesem Satz wollen wir die Predigtreihe heute eröffnen, nicht von dieser Welt. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 1, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Wunderschöner Satz. Wenn man ihn hört, dann spürt man sofort das Tröstende, das Beruhigende, das da drin steckt. Von uns weiß ja keiner so genau, was auf ihn zukommt, wie dieses Jahr werden wird. Unsere Fachleute sagen ja, wirtschaftlich kommt manches auf uns zu, von der Arbeitsplatzsituation. Wir wissen nicht, wie sich unsere Beziehungen entwickeln werden, unsere Familien, wie es uns gesundheitlich gehen wird, persönlich gehen wird. Und während man so überlegt, was für ein Potenzial hat dieses Jahr, kann man das zum Positiven sehen, aber auch zum Negativen. Welches Potenzial an Schwierigkeiten liegt in diesem Jahr und welches Potenzial an Guten liegt in diesem Jahr? Und durch die Brille Jesu betrachtet, spüren wir schon in diesem Wort, dass wir in der Verbindung mit ihm Gutes erwarten dürfen. Er sagt eben, euer Herz erschrecke nicht. Wir brauchen uns nicht erschrecken zu lassen, egal wie unsicher unser Leben zum Teil verlaufen wird. Es ist ein seelsorgerliches Wort, das uns ermutigt, unerschrocken zu vertrauen. Und es sind so die zwei Punkte, die die Predigt behandeln wird. Unerschrocken vertrauen. Das ist die Einladung, die uns Jesus in diesem Wort gibt. Und wie mit jedem Wort von Jesus, man kann es ja so rauspflücken und dann irgendwie so eine ganz eigene Idee daran entwickeln. Das wäre ein unsachgemäßer Umgang mit der Bibel. Oder man kann dieses Wort, das Jesus sagt, genau betrachten, in welchem Umfeld steht dieses Wort, wann hat er es gesagt, zu wem hat er dieses Wort gesagt und daraus kann man die wahre Bedeutung der Texte Jesu, der Worte Jesu begreifen. Also fangen wir mal an, unerschrocken, euer Herz erschrecke nicht. In welchem Zusammenhang, in welchem Kontext steht dieses Wort? Jesus sagt diese Ermutigung am Ende seiner 3,5 Jahre, die er mit seinen Jüngern unterwegs war. Er sagt es nicht am Anfang, er sagt es nicht zwischendrin, sondern am Ende. Die Jünger, die haben mit Jesus eine Menge erlebt. Sie haben gesehen, dass er wirklich in diesem Leben ist und dass er Experte in diesem Leben ist. Sie haben erlebt, dass das Thema Gesundheit ein Thema ist, dem sich Jesus angenommen hat. So oft haben sie beobachtet, wie er kranken Menschen begegnet und die ganze Art, wie er den Menschen begegnet, was er zu ihnen sagt, wie er sie als Menschen behandelt, hat ihnen ein Bild gegeben vom Herz Gottes. Und sie haben so oft gesehen, dass Jesus Kranke geheilt hat. Sie haben ihn auch beobachtet, als er geistlich herausgeforderten Menschen begegnete, gebundene Menschen, die gequält und geplagt waren, die psychisch unter Druck waren. Auch diesen Menschen konnten sie sehen, wie Jesus ihnen begegnet, wie er ihnen das Wort der Freiheit gesprochen hat, Menschen aus Bindungen herausgenommen hat. und ihnen eine neue Lebenszukunft gab. Sie haben erlebt, sie haben es selber erlebt, der Petrus, wie Jesus auch in Berufsthemen mittendrin ist. Als Petrus mal wieder so eine erfolglose Nachtschicht hatte, ganze Nacht gearbeitet, nichts gefangen, der war ja Fischer, dann hat sich Jesus dieses Themas angenommen, also auch Berufsthemen, vor denen hat er nicht Halt gemacht. Jesus war nicht so ein Synagogentyp, sondern er war mitten im Leben. Und Petrus erlebt, wie durch ein Wort von Jesus die einen richtig großen Fang machen, am Tag, wo man normalerweise keine Fische gefangen hat. Sie haben beobachtet, wie Jesus sich auch dem Thema der Renten angenommen hat. Habt ihr das gewusst? Jesus hat sich mit dem Thema Renten beschäftigt, mit der Alterssicherung. Da war die Frau, die ihre Alterssicherung verlor, den jungen Mann, der starb, und in der Kultur war es so gewesen, dass die Kinder für die Eltern buchstäblich gesorgt haben. Und wenn das Kind starb, war die Alterssicherung dieser Witwe in Gefahr. Wer würde sie versorgen? Und da war dieser Sohn tot und Jesus begegnet dem Beerdigungszug und er erweckt den Sohn zum Leben. Da geschieht nicht nur das Wunder der Totenauferweckung, sondern Jesus trägt Fürsorge für diese Frau, deren Lebenszukunft in der Balance stand. Und dann beobachten die Jünger, dass Jesus über die Naturgewalten Herr war. Als sie auf ihrem normalen Revier unterwegs waren im See Genezareth, da kamen diese gefährlichen Fallwinde. Und es heißt, dass diese Fischer, die ein Leben lang auf diesem See unterwegs waren, dass die Todesängste hatten. Das war eine richtig gefährliche Situation. Und sie kriegen ein Beispiel von Jesus, der da im Boot liegt und schläft, während die ums Leben kämpfen. Diese Gelassenheit Jesu. Und dann wecken sie ihn. Meister, kümmert es dich nicht, dass wir sterben. Und ich weiß nicht, Jesus war nicht arrogant, der hat bestimmt nicht gedacht so, hey Jungs, was ist denn, wann kriegt ihr denn endlich die Sache geregelt, entspannt euch. Jesus erlebt die Situation, die Angst dieser hart gesottenen Fischer und er spricht zu den Winden und zum Wetter und der See wird ganz ruhig. Jesus kann sogar in Natursituationen hineinsprechen. Und schließlich, letztes Beispiel, er nimmt sich auch der Nahrungsmittelfrage an. Als 5000 Männer plus Frauen und Kinder ihm zuhören und die Hunger bekommen, dann sagt er nicht, jetzt reißt euch mal zusammen, mal 3 Tage fasten, konzentriert euch mal auf Gottes Wort, sondern er widmet sich auch dem Nahrungsbedarf. 5 Brote, 2 Fische reichen, dass Tausende satt werden. Und das ist das Bild, das die Jünger Jesu vor Augen haben. Die haben ihn in so vielen Situationen erlebt. Die haben erlebt, dass sie mit ihrer Todesangst bei ihm richtig sind, dass sie mit ihrem alltäglichen Bedarf bei ihm richtig sind, dass da kommen kann in ihrem Leben, was kommen will. Jesus würde die Situation im Griff behalten und lösen können. Und das war das Bild, was sie von ihm hatten. In seiner Gegenwart, da wo Jesus ist, da ist Ruhe. Da kommt ihr Herz zur Ruhe. Oft hat er ihnen gesagt, fürchtet euch nicht. Die Jünger, die so ängstlich waren, vielleicht, weiß nicht, wie es dir geht, Blick auf das neue Jahr, vielleicht eine gewisse Ängstlichkeit. Und Jesus kommt und sagt, du brauchst keine Angst zu haben. Wenn du bei mir bist, brauchst du keine Angst zu haben. Und wenn er Wunder getan hat, hat er den Leuten oft gesagt, geht hin in Frieden. Friede sei mit euch, es soll gut werden. Gott hat gute Gedanken. In seiner Gegenwart ist es richtig gut. Da darf jeder spüren, dass er hier sicher ist. Dass er in seinem Wert wahrgenommen ist, dass er erwünscht ist und sogar erwartet. Jesus Christus will uns um sich haben. Das war die Erfahrung, die die Jünger hatten. In seiner Gegenwart war ihr Herz zur Ruhe gekommen. Ihre Situationen hatten sich nicht immer alle verändert, aber ihr Herz war zur Ruhe gekommen. Und das war der Normalfall. Das hatten die Jünger nun 3,5 Jahre erlebt, diesen Normalfall. Wenn es brennt, ist Jesus da. Er ist nur ein Gebet weit weg. Jesus Christus ist Herr über jede Situation. Man kann sich ihm richtig gut anvertrauen. Und in dieser Situation ist dieses Wort gesagt, euer Herz erschrecke nicht. Euer Herz erschrecke nicht. Was ist denn da los? Warum sind denn schockierte Christen, die 3,5 Jahre so eine Erfahrung mit Jesus haben, jetzt doch so schreckhaft? Warum können die sich so ängstigen? Was ist da los? Der Sachverhalt, der zu dieser Aussage führt, ist kein Sachverhalt, wie wir ihn üblicherweise mit diesem Wort verbinden. Üblicherweise sagt man, ja, das Jahr 2010 wird vielleicht schwierig, aber Jesus sagt, dein Herz soll nicht erschrecken, glaub an Gott und glaub an mich. Amen. Aber das war nicht die Situation, in der Jesus dieses Wort spricht. Die Jünger hatten das nämlich erlebt, dass Jesus jede schwierige Situation bewältigen kann. Das hat ihnen nicht Angst gemacht. Lebenssituation, Arbeitslosigkeit, Gesundheit, Schwierigkeiten im Familienkontext, wirtschaftliche Herausforderungen waren nicht die Punkte, die diesen Jüngern damals Angst machen, weswegen Jesus ihnen dieses Wort sagt. Wir kriegen sowas nur raus, wenn wir in den Kontext schauen. Und wenn wir in den Kontext schauen, dann sehen wir in Kapitel 13, Vers 33, dass Jesus sagt, zu ihnen spricht sie sehr liebevoll an, Kinder, noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen und wie ich den Juden sagte, wohin ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen. So sage ich es jetzt auch euch. Jesus hat seinen Jüngern eröffnet, die gute Zeit, die wir 3,5 Jahre miteinander erlebt haben, die geht zu Ende. Ich werde demnächst nicht mehr da sein. Ich bin nur noch ganz kurz bei euch. Und das war der Grund, warum solche erfahrenen Jünger total in Angst geraten sind, total bestürzt waren. Jesus ist nicht mehr da. Das war ihr Super-GAU. Sie hatten ja erlebt, dass er Stürme bewältigt und dass er mit Stürmen klarkommt. Aber wenn er nicht mehr da wäre, dann würde ihr Leben seine absolute Sicherheit verlieren. Wenn Jesus nicht mehr da ist, da ist ihnen das Blut in den Adern gefroren. Dann ist man so hilflos, so allein, so verloren. Und Petrus nimmt den Ernst der Situation auf und sagt, das ist verrückt, was hier passiert. Jesus, dein Leben ist bedroht, du bist nur noch ganz kurz da. Und dann sagt er ihnen in Vers 37, sagt der Petrus, der ja so ein toller Jünger von Jesus war, ein bisschen emotional, hat es ein bisschen überzogen, aber er hat in seinem Herzen Gesinnung gehabt, mit dem konnte Jesus richtig was anfangen. Petrus spricht zu ihm, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Was für eine Aussage. Und dieser Petrus sagt es nicht, weil seine Familie gerade der Haussegen schief hängt oder weil er nicht weiß, wie er die nächsten Fische an Land kriegt. Dieser Petrus sagt es aus dieser Begegnung mit Jesus Christus, der sein Herz erobert hat, der die Nummer 1 in seinem Leben geworden ist. Wenn du gehst, dann will ich mitgehen. Ich bin sogar bereit, mein Leben für dich zu lassen. Was für eine Liebe und Hingabe lebt Jesus da. Erlebt Jesus da von Petrus. Und er sagt ihnen, euer Herz erschrecke nicht. Aber die Situation ist noch ein bisschen komplizierter, wenn man da reinguckt. Und zwar, woher kommt denn eigentlich diese Verunsicherung bei den Jüngern? Diese Verunsicherung kommt nicht von den Umständen, wie wir dieses Wort dieser Tage oft auslegen werden. Aber die Umstände verunsichern die Jünger nicht, die Umstände ihres Lebens, sondern die Aussage Jesus. Jesus ist die Ursache, warum die Jünger so verängstigt werden. Das ist irgendwie verrückt, das passt irgendwie nicht so mit dem Gottesbild. Ne? Der Normalfall, Jesus hilft, Jesus wirkt, Jesus tut so viel Gutes. Das ist der Normalfall. Damit dürfen Christen immer rechnen, dass Gott es gut meint und gut macht. Aber jetzt kommen wir zum Sonderfall. Dieses Wort ist die Aussage auf eine Sondersituation, die eingetreten ist. Die Ursache der Verunsicherung ist nicht im äußeren Umfeld zu finden, sondern in der Person Jesus Christus. Jesus verunsichert. Er und sein Handeln und sein Reden führt dazu, dass die Jünger so eine dunkle Stunde erleben. Und sein Handeln wird am Ende dazu führen, dass sie die dunkelste Stunde ihres Lebens erfahren. Warum macht Jesus das? Warum verunsichert Jesus seine Leute so? Die Reaktion, dass Jesus das sagt, liegt darin, dass er dem Plan seines Vaters, dem Plan, der nicht von dieser Welt ist, eine höhere Priorität gibt als das, was Menschen von ihm erwarten. Dass Jesus sagt, ich bleibe noch eine kleine Weile bei euch, liegt nicht daran, dass er keine Lust mehr hat, mit den Jüngern zu sein. Er war sehr gerne mit seinen Jüngern zusammen. Aber jetzt kommt etwas in sein Leben, in seine Agenda, das wichtiger ist als alles, was bisher war. Er nimmt Kontakt auf zu seiner Sendung, zu seiner Bestimmung, warum er hier auf dieser Erde ist. Jesus Christus ist gekommen, um eine Erlösung für alle Menschen zu schaffen. Und diese Erlösung geht nur über den Weg des Kreuzes, dass er stirbt für die Schuld der Menschheit. Und auf diesen Weg macht er sich. Und diese Endzeitsituation ist hier beschrieben. Jesus sagt seinen Jüngern, Leute, ich gehe jetzt auf diesen Weg, für den ich in diese Welt gekommen bin. Ich fange an, meine Bestimmung vollends umzusetzen. Und dass Jesus tut, was seine Bestimmung ist, irritiert und ängstigt seine Jünger. Gott wird auch in unserem Leben immer seinen Plan verfolgen, der nicht von dieser Welt ist. Und er wird seinem Plan in unserem Leben immer eine höhere Priorität beimessen, als uns glücklich zu machen. Viele verwechseln den Glauben und denken, der Glaube wäre ein Weg, glücklich zu werden. Das ist nur ein Nebenprodukt. Es gibt noch ein wichtigeres und höheres Ziel im Glauben, als glücklich zu sein. Das ist im Plan Gottes zu leben, weil es das Beste für unser Leben ist. Gott wird immer höhere Priorität auf die Entwicklung unseres Charakters legen, als auf die Erfüllung unserer Wünsche. Gott wird im Zweifelsfalle sich immer für die Umgestaltung unserer Person entscheiden. Sein Ziel ist, dass wir dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet werden. So ist es im alten Deutsch formuliert. Wir sollen werden wie Jesus. Eine andere Gesinnung bekommen, ein anderes Herz, einen anderen Charakter. Was ist die Gegenmaßnahme, die Jesus nun seinen Jüngern gibt? Er sagt, ey, ihr braucht keine Angst zu haben. Euer Herz erschrecke nicht. Erschreckt euch nicht. Das, was kommt, das ist gut für euch. Am Ende werdet ihr dankbar sein. Im Augenblick verunsichert es, aber auf die lange Sicht gesehen wird es gut sein. Und dann sagt Jesus zu ihnen, glaubt an Gott und glaubt an mich. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Je nach Übersetzung, wie ihr es lest, werdet ihr eine Übersetzung lesen, entweder, wie es jetzt hier steht, das Luther, glaubt an Gott, das ist mehr eine Aufforderung. Und dann gibt es die Übersetzung, da steht drin, ihr glaubt an Gott, das ist mehr eine Feststellung. Die Grammatik des griechischen Textes an der Stelle lässt beide Übersetzungen zu, aber aus dem Textzusammenhang würde man mehr die Aufforderung lesen können. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Die Aussage selber ist auch eigenartig, ne? Glaubt an Gott und glaubt an mich. Ja, an wen nun? Zu Jesus oder Gott? Fragen auch manche Leute so, ey, zu wem soll ich eigentlich beten? Soll ich eigentlich zu Jesus beten oder zu Gott beten oder zum Heiligen Geist? Oder wie ist denn das? Johannes 12, Vers 44, im weiteren Kontext sagt Jesus, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Das ist dieses Geheimnis der Dreieinigkeit. Egal, ob du nun an Jesus glaubst oder an den Vater glaubst oder den Heiligen Geist glaubst, du glaubst automatisch auch an den anderen. Die sind eins. Und dieses Geheimnis der Dreieinigkeit, für das es keine Vergleiche in unserer Wirklichkeit gibt, steht hier hinten dran. Jesus will uns sagen, zu glauben ist das Wichtigste, was du tun kannst. Wenn es richtig hart kommt, und ihr müsst denken, die Jünger hatten harte Situationen erlebt, aber immer Jesus als den, der die harte Situation löst. Es geht nicht alleine um menschlich schwierige Situationen. Mit denen ist man sowieso bei Jesus gut aufgehoben. Hier geht es darum, wenn Erschütterungen bis in Mark und Bein in unser Leben kommen. Erschütterungen, die uns sogar irre an Gott werden lassen können. Denn Jesus irritiert hier seine Jünger mit der Aussage. Selbst wenn Erschütterungen bis in die Tiefe unserer Gottesbeziehung kommen, dann soll unser Herz nicht schreckhaft sein, sich nicht erschrecken lassen. Euer Herz erschrecke nicht. Und dann interessant, was hier nicht steht. Hier steht dann nicht, ich lese den Satz mal im Zusammenhang. Euer Herz erschrecke nicht, lest ein Buch. Euer Herz erschrecke nicht, besucht eine Konferenz. Euer Herz erschrecke nicht, investiert in Ausbildung, das macht euch zukunftssicher am Bildungs- und Arbeitsmarkt. Euer Herz erschrecke nicht, baut ein Haus, da könnt ihr euch verstecken. Euer Herz erschrecke nicht, spart noch mehr. Das wäre die schwäbische Variante. Ihr seid da, ich höre euch gerade, ist ja toll. Euer Herz erschrecke nicht, wenn es hart kommt, glaubt an Gott. Wenn es hart kommt, ist Glaube wichtiger als eine gute Ausbildung, wichtiger als Gesundheit, wichtiger als der Traumpartner, wichtiger als das Eigenheim. Alles nicht unwichtig, aber wenn es drauf ankommt, dann ist Glaube das Wichtigste, was wir in unserem Leben haben können. Glaube wird da zu unserem Bollwerk, zu unserer Schutzburg. Glaube beschützt uns, es ist wie ein Turm, in dem wir flüchten können und wo wir unerreichbar sind für das, was sich um uns herum ergibt. Glaube ist dann die Investition in die Zukunft, das Zukunftsprojekt, die Aktie, die auf jeden Fall durch die Decke geht. Glaube, es ist das Geheimnis des Lebens, schon hier und jetzt. Glaube macht uns stark, Dieser Glaube an Gott macht uns stark. Er macht uns handlungsfähig, er macht uns mutig und er macht uns gelassen. Denn wer glaubt, tut das, was Gott tut. Und er betritt über den Weg des Glaubens die Wirklichkeit, die nicht von dieser Welt ist, aber die uns Handlungsstärke gibt. In der Welt die Angst, aber seid getrost, seid getröstet. Ich habe diese Welt überwunden. Jesus Christus ist stärker als alles, was sich uns in den Weg stellt. Und diese Stärke des lebendigen Gottes kommt in unser Leben durch den Glauben. Die Zuhörer von Jesus, als er die 5000 gespeist hatte, da waren die richtig begeistert. Ihr müsst euch vorstellen, da war klar, ein kleiner Korb, 5 Brote, 2 Fische, eine Riesenmenge, nachher sind alles satt und 12 Körbe sind noch über. Ich meine, da war allen klar, da kann man richtig ein Geschäft mitmachen, oder? Ich meine, hallo, Investment and Return, relativ gut. Sagt mir ein Projekt, das so effektiv ist. Und dann wollten die Jesus irgendwie von ihm das Entscheidende lernen. Und dann in Johannes 6 wird uns das berichtet, dass die Masse da stand und sie war begeistert von dem, was Jesus tut und hat dann gefragt, wir wollen die Werke Gottes tun. Das war quasi das, was sie gerade gesehen haben. Diese riesige Brotvermehrung. Wir wollen auch diese Werke Gottes tun. Die Motive, darüber sagt der Text nichts in Johannes 6, warum sie das tun wollen. Aber sie wollen es gerne tun. Und ich nehme euch mal rein in den Text. Da sprachen sie, diese riesige Zuhörermenge, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Ich finde es so interessant, die Leute wollen viel für Gott tun, die Werke Gottes, Plural, sie wollen viel für Gott tun, sie wollen viel von Gott lernen und die Antwort Jesu ist Singular. Das ist mit dem alles zusammengefasst, was das Wichtigste ist, ist das Werk Gottes. Es ist nicht das Werk für Gott, sondern das Werk Gottes. Das ist das, was Gott tut, was ihn ausmacht, was ihn trägt, worum es in der Wirklichkeit Gottes im Kern geht. Glauben. Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Wenn es wirklich hart kommt in unserem Leben, dann geht's um eins, wie es Stefan im Lobpreis gebetet hat, wie wir es in vielen Liedern heute Morgen interessanterweise gesungen haben. Wenn es unterm Strich auf den Punkt kommt, dann geht's um eins, dass wir an den glauben, den Gott gesandt hat, Jesus Christus. Geht um seine Person und um seine Botschaft, das Evangelium. Dass wir uns ganz dieser Person und dieser Botschaft anvertrauen, dass wir dieser Botschaft und Person vertrauen, uns prägen lassen von dieser Wirklichkeit Gottes. Und das ist das Geheimnis der Kraft von Christen. Das ist das Geheimnis der Kraft im Jahr 2010, wenn wir geprägt werden von dieser Person und von der Botschaft, die diese Person gebracht hat, Jesus Christus. Es gibt auch eine Alternative, wie wir das Ganze anpacken können. Wir können auf unsere Fähigkeiten vertrauen. Wir können auf unser Vermögen, buchstäblich oder übertragen gemeint, wir können auf unser Vermögen vertrauen, auf unseren sicheren Arbeitsplatz. Wir können uns auf Menschen vertrauen, unser Vertrauen auf Menschen setzen, die uns was zugesagt haben. Wir können uns auf unsere bisherigen Erfolge verlassen. Wir können unsere Erfahrungen nehmen und unser Vertrauen auf unsere Erfahrungen setzen. Und manche Leute sagen ja, der Einzige, dem ich vertraue, ist wer? Ich selbst. Ich bin da, weißt du, wenn ich auf einen anderen verlässt, bist du verlassen. Der Einzige, auf den ich mich wirklich verlassen kann, das bin ich selbst. Das wären Alternativen. Und Jesus fordert uns heraus am Anfang des Jahres und fragt, wem vertraust du dich ganz an? Vertrau dich doch mir ganz an, meiner Weisheit, meinen Werten, meinen Prioritäten, meinen Zusagen, meinen Plänen. Vertrauen bedeutet, einen Schritt aufs Wasser zu nehmen. John Ortberg sagt, wer auf dem Wasser gehen will, muss aus dem Boot aussteigen. Eine ziemlich offensichtliche Aussage, ich sage es nochmal. Wer auf dem Wasser gehen will, muss aus dem Boot aussteigen. Aus dem Boot unserer Sicherheiten und unserer Vertrauensgrundlagen und auf dieses Wasser, weil Jesus Christus uns einlädt, dieses Leben zu leben. Warum sollte ein Mensch das tun? Warum sollte ein Mensch auf diese Aufforderung, die Jesus uns gab, sehen Sie hier nochmal, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Warum sollte ein Mensch das machen? Ich habe lange über den Punkt nachgedacht und ich glaube, es gibt im Grunde genommen nur ein Motiv, warum ein Mensch sowas macht. Und dieses Motiv liegt nicht in unserem Verstand, das liegt auch nicht in unserer Erfahrung, das liegt auch nicht in der Rationalität der Dinge. Das Motiv, warum ein Mensch sowas macht, das einzige Motiv ist das Motiv der Liebe. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 15, also auch Kontext dieser Aussage, wer mich liebt, der wird meine Gebote halten. Wer mich liebt, der wird meine Gebote halten. Ich glaube, dass Liebe die einzige Kraft in diesem Universum ist, die Menschen dazu bringt, anders zu leben. Es sind nie Gesetze. Gesetze werden immer gebrochen, deswegen brauchen wir ja Gerichte, damit die gebrochenen Gesetze ahnden. Dass wir so mit Gott leben, wird nur gelingen, wenn wir diesen Gott lieben. Wer nicht aus Liebe glaubt, wer nicht aus Liebe dieses Vertrauen in Jesus Christus investiert, gerät unter fromme Zwänge. Er muss eine Checkliste abhaken. So ein Muss ist in seinem Leben so wenig Freude. Aber Liebe ist die Kraft, sagt Martin Luther in seiner berühmten Sermon von den guten Werken. Da sagt er, wenn dann ein Mann eine Frau liebt, woher weiß er, wie er sich ihr gegenüber verhalten soll? Die Liebe, die in seinem Herzen ist, lehrt ihn diese Dinge. Du wirst einem verliebten jungen Mann nicht sagen müssen, er soll Zeit mit seiner Freundin aufbringen. Besuch sie endlich mal. Geh nicht immer schon um 9 Uhr abends nach Hause. Bleib etwas länger. Habt ihr schon mal erlebt, einen Teenie, der das erste Mal verliebt ist, ihm sowas zu sagen? Dummheit ist das, ne? Oder du sollst mal ein bisschen mehr über deinen Partner nachdenken. Sag das einem verliebten 21-Jährigen oder einer durchgeknallten 22-Jährigen, deren Bauch voll mit Schmetterlingen ist. Das musst du ihr nicht sagen. Deren Kopf, die kann sich bei der Arbeit nicht konzentrieren, die kann sich im Studium nicht konzentrieren, die sitzt gedankenverloren beim Mittagessen. Die Gedanken sind bei ihm, dem Liebsten. Ja, das ist ganz normal. Du musst solchen Leuten nicht sagen, dass sie einander treu sein sollen, dass sie sich die Priorität in ihrem Leben einräumen müssen. Wisst ihr, welchen Leuten man das sagen muss? Oh, denen, die schon ein paar Jahre verheiratet sind. Du denk mal wieder, hast du den Hochzeitstag vergessen? Das gibt's ja wohl nicht. Selbst der Geburtstag steht nicht mehr in deinem Kalender. Oh, oh, oh. Günstig ist ja, wie es mir neulich passierte, da war so ein Paar und wir haben miteinander Zeit verbracht und dann auf einmal schreckt dieses Paar auf und sagt, wir hatten ja vor ein paar Tagen Hochzeitstag, beide haben es wenigstens noch gesagt. Also das ist dann nicht so schlimm, wenn es beide vergessen haben. Ne? Aber komisch, das wäre früher nie passiert. Wenn das Herz voller Liebe ist, sagt einem das Herz, was man tun soll. Und das ist im Glauben das Geheimnis. Viele Leute glauben, weil es richtig ist, weil man es so machen muss, weil man in den Himmel kommen will, weil man der Hölle von der Schippe springen will, weil die Eltern es schon so gemacht haben, weil man es eben macht. Aber das einzige Motiv, aus der dieser Glaube, von dem Jesus hier redet, gelebt werden kann, ist Liebe. Und wenn Liebe das Motiv des Glaubens ist, dann ist Freude im Glauben, dann ist Dynamik im Glauben, dann ist Vertrauen im Glauben, dann ist die tiefe Sehnsucht, dass Gott die Nummer eins im Leben ist und dass das Beste für ihn geht. Aber wenn ich nicht so in Liebe mit diesem Gott verbunden bin, dann wird mein Glaube knöchern, verknöchert. Und mein Glaube, der ist zwar noch da, aber er entwickelt sich zu einem Korsett, das mein Leben einengt, wo es ganz schwer ist zu leben und zu gehen. Da kam eine junge Frau zu ihrem Pastor, es war eine sehr engagierte junge Frau, die hat in der Gemeinde ganz viel gemacht. Und die kam zu ihrem Pastor und ihr ging es schlecht. Nachdem es ihr so lange gut ging, und sie so eine wertvolle Mitarbeiterin war, kommt diese Frau also sehr traurig in sein Büro und sagt dem Pastor, ich kann mich am Leben nicht mehr freuen. Alles ist so dunkel. Macht alles irgendwie keinen Sinn. Ich will irgendwie nicht mehr. Mir fehlt die Perspektive. Sagt der Pastor zu ihr, aber wieso? Gott hat dir so viel geschenkt in deinem Leben. Du bist eine hübsche junge Frau. Du bist vor allen Dingen eine Tochter Gottes geworden. Deine Schuld ist dir vergeben. Du hast Hoffnung über den Tod hinaus. Gott hat dich begabt. Er hat dich schon so wunderbar gebraucht. Er hat so eine gute Zukunft für dich. Eigentlich kannst du dich doch ihm ganz anvertrauen. Er hat so gut mit dir gemeint. Er wird es auch in Zukunft gut meinen. Sagt die Frau zum Pastor, aber was nützt mir das alles, wenn ich keinen Mann finde? Und als ich das Beispiel so las, dachte ich, weil diese Geschichte, dachte ich, schon interessant. Da habe ich mich wiedergefunden. Im Leben dieser Frau war Gott nicht mehr an erster Stelle, sondern der Wunsch, einen Mann zu finden. Und Gott würde, solange Gott in ihrem Leben sein dürfen, solange er ihr den Wunsch erfüllt. Und wenn er ihn nicht erfüllt, dann ist Gott abserviert worden. War doch eigentlich der Wunsch der Gott ihres Lebens. Und ich habe so gedacht, wie ist das eigentlich in meinem Verhältnis zu Gott? Gibt es Dinge, die ich über Gott stelle? Mein beruflicher Erfolg, auch in so einer Gemeindearbeit, dass meine Kinder artig sich verhalten. Gott, ich habe dir so viele Jahre gedient und jetzt sind meine Kinder nicht auf dem Weg mit dir oder dass wir gesund sein müssen. Gott, ich gebe mein Bestes für dich und jetzt trifft uns Krankheit. Wieso? Dann wären diese Dinge ja mein Gott. Martin Luther äußert diese Gedanken sehr konkret in seinen ganzen Texten zur Frage der Gerechtigkeit. Er sagt, man verstößt gegen das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Die Herausforderung ist, dass Gott den ersten Platz in unserem Leben einnimmt und er wird es nur tun und dauerhaft tun, wenn wir ihn lieben. Nicht von dieser Welt. Wir werden nur die Kräfte dieser anderen Welt erfahren und unerschrocken vertrauen können, wenn wir Gott lieben. Und das ist meine erste Frage in dieser Predigtreihe an uns. Vielleicht die wichtigste Frage zum Anfang dieses Jahres. Vielleicht die Frage, die ganz am Ende im weiteren Kontext des Johannesevangeliums Petrus gestellt bekommt. Und als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus aber wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Die erste Frage dieses Jahres von den Gottesdiensten her lautet, und ich stelle die nicht in meinem eigenen Namen, sondern im Namen von Jesus. Jesus fragt dich, hast du mich lieb? Stehe ich an der ersten Stelle in deinem Leben? Oder sind deine Kinder an der ersten Stelle, deine Ausbildung, deine guten Zensuren in den Prüfungen, deine Lebensträume? Die Kraft des Glaubens entfaltet sich, wo Jesus die erste Stelle einnimmt. Was das bedeutet, was das meint, das wollen wir in diesem Jahr in den Predigten weiter entfalten, genauer betrachten. Aber heute nur mal so die erste Frage. Wir wollen ja immer schnell wissen, wie geht denn das praktisch? Aber ich glaube, hier ist nicht die Anwendung im Vordergrund. Hier ist zunächst mal Motiv und Gesinnung im Vordergrund. Nicht von dieser Welt. Eine Liebe, die uns am Leben hält. Die Liebe von Jesus Christus macht jeden von uns Mut, in dieses Jahr zu gehen. Und wenn es ganz hart kommt, glaub an Gott und glaub an mich. Warum? Kontext, Johannes 14, Vers 2. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Der vertraut, hat Zukunft. Du hast Zukunft, wenn du vertraust. Amen.